Wenn du zufrieden sein willst, dann geht das nicht ohne Dankbarkeit. Erntedank. Wie viel Grund haben wir doch in der Schweiz, dankbar zu sein und dieses Fest zu feiern. Und diese Dankbarkeit, auch in kleinen Dingen, ist viel wichtiger, glaube ich, als wir denken. Das letzte der 10 Gebote handelt nicht von Dankbarkeit, aber es schafft die Voraussetzung dafür. Wir lesen nochmal diesen Text, dieses 10. Gebot. Hier heißt es, du sollst den Besitz deines Nächsten nicht begehren. Und jetzt kommt die Aufzählung. Weder sein Haus, seine Frau, seinen Sklaven, seine Sklavin, sein Rind, seinen Esel oder sonst etwas, das deinem Nächsten gehört. Dieses Gebot schützt unser Innenleben. Also du sollst nicht begehren, denn Neid frisst Dankbarkeit und somit auch Zufriedenheit. Hast du dich auch schon mal gefragt, warum in diesem Text hier zuerst das Haus kommt und dann die Frau? Also das hat mich schon lange immer ein bisschen geärgert. Das stimmt die Reihenfolge nicht ganz. Bis ich realisiert habe, im Hebräischen bedeutet Haus nicht einfach das, was wir unter Haus uns vorstellen, also nicht einfach das Gebäude, sondern es meint das Gebäude natürlich und vor allem der Inhalt, alles, was in diesem Gebäude wohnt. Und das sind die Menschen, die drin wohnen, die ganze Hausgemeinschaft und auch alle die damalige Großfamilie, die gab es ja damals, auch inklusive Bedienstete. Zum Beispiel bei Josef im Alten Testament hieß es, der Pharao setzte ihn über sein ganzes Haus. Und damit meinte er eben genau über alle Menschen. Im Begriff Haus ist also die Frau bereits eingeschlossen. Okay, alles gut. Ja. Also du sollst nicht begehren, nicht neidisch sein. Zuerst mal, begehren ist nicht schlecht. Das ist mal ganz grundsätzlich. Es gibt zwei Arten von Begehren. Und die eine Seite ist also nicht schlecht. Unser Herz soll nicht einfach wunschlos sein und nichts begehren. Dieses Gebot meint nicht, du darfst nichts mehr möchten und wollen und wünschen. Meint es gar nicht. Es kann zum Beispiel sein, dass sich so eine sportliche, durchtrainierte Person animiert, auch dich zu entwickeln, sportlich oder körperlich, weil du denkst, hey, ich möchte auch ein bisschen so werden wie die oder wie der. Und das animiert dich, gesund und gut zu trainieren. Das ist etwas Positives. Also das Gebot meint nicht so etwas, dass man das nicht dürfe, sondern es meint das neidische, zerstörerische Begehren, eben den Neid. Was bedeutet Neid? Man könnte vielleicht sagen, Neid ist ein Verlangen nach den Gaben, nach dem Besitz, nach der Position und nach dem Erfolg einer anderen Person. Also die Gaben, der Besitz, die Position, der Erfolg von anderen Personen. Also das ist wie Neid oder Eifersucht, das ist eng verbunden. Als Junger hat man vielleicht die Tendenz, eher neidisch zu sein auf Ältere, die schon die Karriereleiter höher geklettert sind. Oder die schon so richtige, coole Dinge haben, wie ein großes Haus oder ein dickes Auto oder so. Und im Alter ist man vielleicht eher neidisch auf den vollen Haarwuchs der Jungen. Schaut man neidisch hin und denkt, ja, früher hat es mal anders ausgesehen. Oder auf die Gesundheit vielleicht von anderen. Wer keine Kinder bekommt, ist vielleicht neidisch auf Familien und so weiter. Also die Möglichkeiten, neidisch zu sein, die sind fast unbegrenzt. Ich habe vor einigen Wochen auf Ricardo ein Fitnessgerät gekauft. Man sieht noch nicht so viel bis jetzt, aber warte nur ab, es kommt schon noch. Auf jeden Fall ein cooles Fitnessgerät. Ich habe es auch schon häufig gebraucht, muss ich sagen. Aber um das geht es nicht, das war ein Schnäppchen. Und als ich das geholt habe, bin ich so vorgefahren und der hat so ein schönes Haus. Boah, mega gepflegt. Zwei Porsches, stand aber nicht einer, zwei. So richtig coole, schöne Porsches. Und da könnte man ja fast neidisch werden. Ich bin zum Glück nicht neidisch geworden. Ich gönne ihm das. Er war ganz ein sympathischer Typ. Also Neid entsteht immer dann, wenn wir uns vergleichen. Wenn ich jetzt mein Skoda daneben hinstelle und ich denke, okay, ich habe auch schon Fotos gemacht von Skoda und einem Ferrari. Ich dachte, ja, das tut dem gut, so der Wertsteigerung und so. Aber Vergleichen ist eigentlich das Grundproblem. Jemand hat mal gesagt, alle Not kommt vom Vergleichen. Alle Not kommt vom Vergleichen. Der andere hat mehr Talent, vielleicht eine schönere Frau, mehr Geld, einen besseren Job, was auch immer. Der ist schon viermal in die Ferien gefahren dieses Jahr. Stell dich mal vor. Das schmerzt den Neider. Er empfindet es als ungerecht. Das unaufhörliche sich Vergleichen weckt im Neider schlechte Gefühle, obwohl es mit ihm eigentlich gar nichts zu tun hat. Das ist ja nicht sein Leben. Und trotzdem, Unzufriedenheit. Und wisst ihr was? Ganz am Anfang in der Bibel kam genau das auch vor und hatte ziemlich heftige Auswirkungen. Kain verglich sich mit seinem Bruder Abel. Gott nahm das Opfer seines Bruders an, aber sein eigenes Opfer nahm er nicht an. Und das ließ ihn neidisch werden und mit heftigen Auswirkungen, dass er sogar seinen Bruder umbrachte. Also Neid kann extrem starke Dinge auslösen, negative. Martin Luther hat mal gesagt, ich weiß drei böse Hunde. Undankbarkeit, Stolz, Neid. Wen die drei Hunde beißen, der ist sehr übel gebissen. Sehr übel gebissen. Ich muss sagen, ich würde Undankbarkeit nicht genau in diese Liste nehmen. Ich würde das als Folge nehmen von Neid und Stolz, diese Undankbarkeit. Aber Stolz und Neid sind wirklich schlimme Sünden und sie gehören auch zu den sogenannten sieben Todsünden. Und diese sieben Todsünden sind so genannt, weil man davon ausgeht, dass sie die Wurzel sind von allen anderen Sünden. Und dazu gehört eben auch Neid, zu dieser Wurzelsünde. Neid ist aber keine Tatsünde. Also das ist keine Tat, ich tue etwas, oh, das ist Neid. Sondern die Folge davon, was ich dann tue, das ist eine Auswirkung. Die Wurzel ist Neid. Das entsteht in mir drin, Neid. Es ist nicht so leicht zu erkennen, wie wenn ich lüge, dann ist es so, okay, jetzt habe ich gelogen. Oder wenn ich etwas Böses sage, dann ist das Wort draußen. Aber Neid ist irgendwie ein bisschen schwieriger. Es ist heimtückisch. Denn ich kann mir einreden, nein, das ist doch nicht Neid. Neid ist was anderes. Und das passt zu einer Beobachtung, wo Neid auftaucht, wird der verschwiegen. Oder? Man gibt es nicht zu. Jemand sagte mal, es ist nichts blamabler, als beim Neiden erwischt zu werden. Das streitet man ab, 100%. Nein, ich habe genieden, selbstverständlich. Nein, das macht niemand wahrscheinlich, oder? Auch in der Bibel gibt es noch weitere Beispiele von Neid. Eben keinen haben wir schon gehört, aber zum Beispiel auch der König David. Der beobachtete Bathseba beim Baden und es brannte ihm eine Sicherung durch. Er begehrte sie, obwohl sie verheiratet war, und er beneidete Uriah, den Mann von Bathseba, obwohl er selber über einen ganzen Harem verfügte. Er greift nach Bathseba und macht sich schuldig. Als Bathseba schwanger wird, lässt er sogar den Mann Uriah umbringen. Aus Neid, aus Begehrlichkeit. Oder von Rahel, der Frau Abrahams, heißt es in 1. Mose 30, als Rahel merkte, dass sie keine Kinder bekam, wurde sie eifersüchtig auf ihre Schwester. Eifersüchtig. Auch bei der Verurteilung von Jesus war Neid im Spiel. Die Bibel sagt uns, dass Pilatus, der römische Statthalter, der wusste, der merkte, die Hohenpriester haben Jesus aus Neid angeklagt. Die waren neidisch, weil der derart Zulauf bekam, weil er so begabt und vollmächtig war und sie nicht. Am Anfang seines Todes stand Neid. Warum ist Neid so schlimm? Was ist die Folge von Neid? Ich meine, heute in der Gesellschaft ist Neid ein Kavaliersdelikt. Das tut niemandem, meint man, so weh, oder? Wie wenn ich einen schlage, ist was anderes. Aber nein, so schlimm ist es nicht. Schon nicht gut, aber eigentlich nicht so schlimm. Das Zitat sagt, Neid macht Leid. Neid macht Leid. Zuerst macht Neid einem selber kaputt. Man wird negativ, man wird bitter, man wird unzufrieden und undankbar. Man sieht das Positive nicht mehr. So viel Positives sieht man nicht mehr und sieht nur noch das kleine Negative. Ist übrigens auch in Ehen, muss man da mega aufpassen. Ich habe auch schon Eheseelsorge gehabt und da in dieser Ehe war so viel gut. Aber ein Teil war schwierig und dann hat man nur noch über diesen kleinen Teil gesprochen, der schwierig war. Das ist ein riesiges Problem. Da muss man aufpassen, dass man das richtig gewichtet und das viele Gute wieder neu aufs Tablett bringt. Man hat den Eindruck auch, wenn man so in diese Spirale kommt, man kommt zu kurz, mein Leben ist nicht ausgefüllt, es ist nicht gut. Eben Neid macht unglücklich. Aber die Auswirkungen betreffen auch das Zusammenleben mit anderen Menschen. Nicht nur mich selber, sondern auch das Umfeld. Wenn ich bitter und negativ bin, hat das eine Auswirkung. Wenn ich mit euch leben würde und ich wäre bitter und negativ, wäre das toll. Weniger, oder? Das hat ganz klar Auswirkungen. Ich strahle das aus, sogar körperlich. Es heißt von Kain in der Geschichte, dass der Neid ihn erfasste und sich auf die Körperhaltung ausgewirkt hat. Er hätte sein Haupt gesenkt. Hat sich sogar ausgewirkt. Neid strahlt durch den Körper aus und das beeinflusst Beziehungen. Unmittelbar. Auf wen ich neidisch bin, habe ich auch negative Gedanken. Ich gehe dem aus dem Weg. Beziehungen werden vergiftet ein Stück weit auch. John MacArthur hat gesagt, Neid erzeugt ein Klima, in dem selbstsüchtiger Ehrgeiz gedeiht. Selbstsüchtig, Ehrgeiz, Egoismus, oder? Das nimmt zu und ja, es macht man nicht automatisch, also nicht extra, es macht es einem mit einem wie automatisch. Und eben, das ist auch dann die Folge auf andere. Es hat Auswirkungen, dass man sehr oft dann andere schlecht macht. Man muss sich ja selber irgendwie über Wasser halten und dann drückt man den anderen runter. Es ist extrem verbreitet und man merkt es oft gar nicht. Das ist ein automatischer Reflex, nicht bei allen natürlich, aber bei denen, die hier in dieser Spirale drin sind. Eines von unseren Kindern hat aktuell einen Lehrer in der Schule, der scheint innerlich auch so bitter zu sein. Immer wieder macht er die ganze Klasse schlecht. Es ist wirklich, also man würde es gar nicht vermuten von einem intelligenten Pädagogen, dass er das nicht merkt. Er macht zum Teil auch einzelne Schüler vor der ganzen Klasse, zieht er den Namen raus und sagt, ja, der hat das gemacht oder so. Oder er sagt, oftmals hat er schon gesagt, ihr seid die langsamste Klasse, die ich jemals hatte. Denkt er wirklich, die werden dadurch schneller? Die werden noch langsamer, weil sie sind völlig demotiviert. Das stinkt ihnen total. Finde ich mega schlimm, wenn man andere demotiviert und nicht fördert und ermutigt. Und erst recht nicht als Lehrer. Und ist ja schon so, also nicht jeder geht wunderbar gerne in die Schule. Und dann brauchst du doch ein bisschen Ermutigung, nicht noch eins auf den Deckel. Aber Neid hat nicht nur Folgen, negative für die eigene Seele und das Zusammenleben, sondern Neid hat auch oder zerstört auch das Verhältnis zu Gott. Mein Vertrauen in Gott wird angegriffen. Es löst sich sogar ein Stück weit auf, weil ich denke dann, ich komme zu kurz. Er hält mir gewisse Dinge vor, die eigentlich gut wären. Er meint es nicht gut mit mir. An dieser Stelle muss ich natürlich mich auch mal fragen, ganz grundsätzlich, hey, bin ich wirklich gläubig? Also im biblischen Sinne. Ich meine jetzt nicht einfach, ich glaube so an Gott intellektuell, sondern ich meine, bin ich wirklich gläubig? Und das Kennzeichen, ob ich wirklich gläubig bin, das ist, habe ich eine persönliche Beziehung zu Jesus? Und wenn ich das sage, dann meine ich, habe ich eine Beziehung, die pflege ich im Alltag, die ist wichtig. Ich meine, wenn ich verheiratet bin, oder? Mit Ariane, habe ich hier, komm, ja, ich bin verheiratet, so. Aber das ist, dieser Ring ist nicht das Entscheidende, sondern haben wir eine Beziehung, leben wir die Ehe unter der Woche? Und genauso auch die Frage, lebe ich mit Jesus unter der Woche? Ist er alltagsrelevant? Reiner Kopfglaube ist kein biblischer Glaube. Und die Bibel zeigt uns, in eine persönliche Beziehung zu Jesus kommt man, wenn ich Jesus meine Lebensschuld eingestehe. Meine Lebensschuld, das sind die Dinge, die mich von Gott trennen. Und wenn ich sie ihm eingestehe, dann nimmt er das weg. Er vergibt sie mir und er reinigt mich. Das kann er tun, weil er für mich am Kreuz gestorben ist. Und dann können wir ihn in unser Leben einladen und dann kommt er in mein Leben hinein durch den Heiligen Geist und bewirkt in mir eine man sagt eben eine Neugeburt. Mein Geist wird von neuem geboren und das bewirkt das ewige Leben. Und das kann er tun, weil er vom Tod auferstanden ist, weil er lebt. Und eben durch diese geistliche Neugeburt kann er uns dann helfen, diesem Neid zu begegnen, ihn zu überwinden. Jesus ist entscheidend, denn Neid kommt wie Stolz direkt aus unserem Herzen drin. Das ist, kommt von tief innen. Das kann man nicht so leicht abstreifen. Aber Neid stammt aus einem Mangel im Menschen drin. einem Mangel, einem seelischen Mangel. Und der kommt aus der fehlenden Gottesbeziehung oder aus einer vernachlässigten Gottesbeziehung. In der Seele hat es dann wie eine Leere drin. Und als bevor ich Jesus kennengelernt habe, habe ich das so gut gemerkt, das war alltäglich bei mir drin, diese Leere. Und das ist ja nicht so angenehm. Und das ist ja logisch, da willst du das füllen mit irgendwelchen Dingen. Also ganz natürlich, das ist ja klar. Wer lebt schon gerne mit einer Leere? Aber das Blöde ist jetzt, du kannst diese Leere mit nichts füllen, was irdisch ist. Oder man denkt dann, wenn ich das hätte, was der hat, dann wäre die Leere weg. Aber nein, sie ist nicht weg. Oder wenn ich so wäre wie die, dann könnte ich. Und es passiert einfach nicht. Du könntest den ganzen Reichtum der Welt und alle Beziehungen, alles Erstrebenswerte, könntest du reinpacken in eine Seele. Nach einer gewissen Zeit wäre es wieder leer. Es ist ein Fass ohne Boden. Es gibt ja genug Beispiele von Stars, von Reichen. Wisst ihr, es ist gar nicht so leicht, so star zu sein und reich zu sein. Die sind nämlich einfach nicht automatisch glücklich, nur weil sie jetzt reich sind. Aber Jesus kann unser Loch, das seelische Loch, stopfen. Er kann es, weil er eben nicht irdisch ist, sondern ewig. Er ist der ewige Gott. Und jetzt, wie können wir Neid überwinden? Jerry Bridges hat gesagt, die Heilung von der Sünde des Neides und der Eifersucht besteht darin, Zufriedenheit in Gott zu finden. Zufriedenheit in Gott. Zuerst müssen wir mal bei Gott richtig andocken, eben geistlich von neuem geboren werden, wie ich es jetzt gerade ausgeführt habe, das ist die Ausgangslage. Aber dann muss ich Jesus auch wirklich Raum geben in meinem Alltag, dass er an mir wirken kann, dass ich ihm begegnen kann, dass er mich prägen kann. Die Begegnung mit Gott im Alltag ist alles entscheidend. Und darum ist es so schwierig, dass wir heute so viele Dinge haben, die uns ablenken, die unsere Aufmerksamkeit wollen. Ich meine, vieles ist ja auch wirklich toll und gut und wichtig für uns. Aber wir müssen schauen, dass es uns nicht zu sehr vereinnahmt. Wir müssen dafür kämpfen, dass wir genug Begegnungen haben mit Gott, dass er uns auch prägen kann. Und Jesus muss also im Alltag eine Hauptrolle spielen und keine Randerscheinung. Und dabei ist nicht entscheidend, was ich sage oder was ich vielleicht intellektuell glaube, sondern eben, was ich effektiv lebe. Nochmal das Beispiel, wenn ich meiner Frau sage, ich liebe dich, aber ich habe nur Sonntagmorgen Zeit, unter der Woche läuft zu viel. Das funktioniert nicht in der Ehe. Da kann ich noch 1000 Mal sagen, ich liebe dich. Nein, das funktioniert nicht und bei Gott erst recht nicht. Mit Gott gut aufgestellt sein, das ist die Ausgangslage, um Neid effizient zu bekämpfen. Nun gehen wir noch einen Schritt konkreter rein. Zuerst mal, wie bei jeder Sünde, haben nicht alle gleich viel mit jeder Sünde zu kämpfen. Der eine hat mehr da ein bisschen Herausforderungen, der andere eher da. Und wenn dich also der Neid sticht, dann ist die entscheidende Frage, lebe ich das jetzt in Gedanken aus oder kämpfe ich dagegen an? Oder das, verhindern können wir diese gedanklichen Angriffe eigentlich nicht. Die Frage ist einfach, krempel ich die Ärmel hoch und sage, nein, ich will nicht, not today, ich will nicht, Jesus, hilf mir. Und wenn es hartnäckig ist, vertrau dich jemand an, der für dich betet. Zum Beispiel gerade der Gebetsdienst, wo wir jeden Morgen haben, Sonntagmorgen haben. Oder wenn du merkst, es ist wirklich tiefgründig, dann hol die Hilfe, geh in die Seelsorge. Unbedingt. Es gibt leider immer noch Christen, die haben den Eindruck, in die Seelsorge gehen ist peinlich. Wenn das jemand hört, es ist peinlich. Es ist überhaupt nicht peinlich. Im Gegenteil, es ist vorbildlich. Die Sorge für die eigene Seele, die Arbeit für die eigene Seele ist mega wichtig. Hey, was hast du Wichtigeres als deine eigene Seele? Die besteht ewig. Also du kannst nie genug für deine Seele sorgen. Geh in die Seelsorge, unbedingt. Nicht erst, wenn du am Boden nachkriegst und nicht mehr weiterkommst. Hey, wir brauchen alle immer wieder auch Hilfen, um unsere Seele weiterzubringen. Eine andere Hilfe kann auch sein, dass man versucht, also wenn es darum geht, Neid zu überwinden, dass wir versuchen, das Ganze zu sehen. Es gibt auch hier ein Zitat, der Neid sieht nur das Blumenbeet, nicht den Spaten. Ha, das hat doch was. Schauen wir nicht nur auf das Resultat, sondern auch auf die Arbeit, die dahinter steckt. Viele haben das Resultat verdient, weil sie sich hart für etwas engagieren. Wenn du dich ein bisschen ärgerst, du merkst einfach, wenn du nach Hause kommst, der Garten des Nachbarn, des pensionierten Nachbarn ist viel grüner und farbiger, als fruchtbarer als deiner. Du denkst, boah, was? Du bist ein bisschen neidisch vielleicht. Könnte es sein, dass der Nachbar tagtäglich, wenn du im Büro sitzt, die ganze Zeit im Garten krampft und am Abend hat er dann Feierabend, wenn du nach Hause kommst auch, oder? Könnte das sein? Versuchen wir, das ganze Bild zu beachten. Das kann uns auch helfen, die Lage besser einzuordnen. Aber auch wenn jemand das Resultat aus unserer Sicht vielleicht nicht verdient hat, den fruchtbaren Garten, so what? Wenn der Verkäufer mit dem tollen Haus und den zwei Porsches kein erfolgreicher Geschäftsmann ist, sondern geerbt hat, ist doch egal. Freuen wir uns mit ihm. Ist doch schön, wenn er so tolle Vorfahren hat, die ihm da solche Dinge vererben. Gönnen wir und leiden wir nicht. Wenn jemand viermal im Jahr in die Ferien kann, schön. Ist doch super. Vielleicht hat er viel mehr Überstunden gemacht und hat darum mehr Ferien. Das wissen wir ja nicht. Wenn der andere den Job bekommt und ich nichts, jetzt wird es ein bisschen heikler, oder? Aber dann könnte ich sagen, ja gut, vielleicht braucht er den Job mehr als ich. Und ich könnte fragen, Gott, was hast du für mich bereit? Wenn es das nicht ist, was ist es dann? Spannend. Was hast du für mich bereit? Was tut mir gut? Man kann ja auch sagen, hey, dann hätte mir das wahrscheinlich nicht gut getan. Weil oft merkt man erst im Nachhinein wirklich, was gut war und was nicht. Also, wir sollen gönnen, nicht neiden. Und wenn wir merken, ich habe hier ein Problem, ist es ein Signal. Du bist nicht nahe bei Jesus. Es hat einen Spalt zwischendurch. Du bist nicht nahe bei Jesus. In ihm hast du alles, was du in diesem Leben brauchst. Und was du nicht hast, das brauchst du scheinbar aktuell nicht. Meine Frage ist, Jesus dir genug? Ist er dir genug? Jesus ist Liebe und die Bibel sagt, die Liebe neidet nicht. Wenn wir nämlich nahe bei Jesus sind, haben wir es gar nicht nötig. Dann sind wir zufrieden, denn mehr als Jesus können wir gar nicht haben. Nicht immer ist das automatisch so, aber wir können es uns immer wieder schenken lassen. In Philipper 4, Vers 6 und 7 gibt es noch einen guten Tipp. Hier heißt es, macht euch keinerlei Sorgen, sondern bringt alle eure Anliegen im Gebet mit Bitte und Danksagen vor Gott. Und der Frieden Gottes, der alle menschlichen Gedanken weit übersteigt, wird euer Herz und euer Denken in Christus Jesus bewahren. Also für alles, was uns niederdrückt, dürfen wir beten. Wir dürfen Gott alles sagen, ganz kindlich alles, egal, einfach sagen. Und dann dürfen wir aber auch Gott danken. Und damit wir danken können, müssen wir uns ja auch diese Gedanken, das Gute bewusst machen. Und wenn wir dann so danken, dann verändert sich unser Unfrieden im Herzen zu einem Frieden. Also danken ist ganz wichtig für die geistliche Gesundheit. Sehr wichtig. Das ist Vitamin D, Vitamin Dank. Ganz wichtig, da liegt so viel drin. Und so können wir die Sache nämlich drehen. Nicht nur Neid frisst Dankbarkeit, sondern Dankbarkeit frisst Neid. Da ist er weg. Das ist gut. Das 10. und letzte Gebot, das wir jetzt heute angeschaut haben, hat eine ganz gewichtige Stellung. Es macht den Schlusspunkt unter diese 10 Gebote. Und es setzt zugleich aber auch nochmal interessanterweise eine Klammer zum ersten Gebot. Was ja heißt, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Also alles, was wir leidenschaftlich begehren, das wird uns zum Wertvollsten und das ist unser Gott. Es ist ein kurzer Schritt, bis es an Gottes Stelle tritt und zu einem Götzen wird. Wenn Neid oder das Begehren über uns Macht gewinnt, dann sind wir nicht nur undankbar und auf dem Weg bitter zu werden, sondern unsere Bereitschaft, Gott zu gehorchen, die nimmt ab, kommt ins Wanken. Dann bekomme ich plötzlich so andere Gedanken und Ausreden, warum jetzt das doch nicht unbedingt nötig ist. Darum nehmen wir schon kleine Anflüge von Neid ernst und gehen dagegen an. Und so endet nun diese Predigtserie über die 10 Gebote. Übrigens hat Jesus die 10 Gebote zusammengefasst in 2 Sätzen. Ist noch praktisch, gell? So die 10 großen 10 Gebote, zwei Sätze, nämlich hier: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Gott und der Nächste sind das A und O von biblischer Ethik. Also Ethik meint mein Verhalten, dass Gott wohlgefällig ist. Wir können nur dann ein Gott wohlgefälliges Leben führen, wenn wir Gott an erster Stelle setzen und auch für andere Menschen leben, wenn sie in unserem Fokus sind. Das ist das alles Entscheidende. Und damit enden die 10 Gebote. Und ich hoffe fest, dass wir auch hier die eine oder andere Inspiration bekommen haben, die in unser Leben einfließt und auch unser Leben verändert. Wer nicht alle hören konnte, man kann sie auf YouTube-Kanal nachschauen. Lasst uns beten. Ja, lieber Herr Jesus, Herr, du bist so wichtig. Du bist Gott, du bist so wichtig. Es gibt nichts Wichtigeres in allen Lebensfragen, in allen Gedanken und Emotionen und allen Situationen. Du bist das A und so. Und du weißt, wie das Leben funktioniert. Und darum hast du uns ja die 10 Gebote gegeben, die 10 Besten, die uns wollen, zu mehr Freiheit verhelfen und zu mehr wahrem Glück, nämlich in Kombination mit dir, in der Verbindung mit dir. Und Herr Jesus, du weißt, wo wir stehen. Jedes Einzelne steht an einem anderen Punkt. Du weißt, wo du uns Heilung schenken willst, an bestimmten Punkten, wo du uns willst, neue Erkenntnis geben oder mehr Mut geben, für Schritte zu machen, vielleicht Sachen auszuräumen, die im Weg sind zwischen dir und uns. Und ich bitte dich jetzt, wir bitten dich miteinander, dass du uns an die Hand nimmst und hilfst, den nächsten Schritt zu gehen. Dass du uns den Mut gibst. Oder vielleicht auch jemanden trainiert zu nehmen in die Situation, dass wir nicht einfach nur für uns bleiben mit unseren Gedanken. Bitte gib uns eine Idee, wer das könnte sein. Danke viel mal. Hey, du hast so eine grosse Liebe für uns. Wir sind dir so wichtig und du hast noch mehr parat. Und lass uns unser Vertrauen mehren in dich. Danke von Herzen. Amen.